Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich melde mich heute aus der Eifel und ich habe bei mir den geschätzten Gast und lieben Mitstreiter Professor Jost Bauch, emeritierter Professor an der Universität zu Konstanz, und er hat ein neues Buch geschrieben, Abschied von Deutschland. Ich habe dieses Buch gelesen, zum Teil mit Genuss gelesen, aber auch mit Erschrecken gelesen, denn was da drin steht, ist zum Teil amüsant, aber es ist keine leichte Kost und es ist letztlich auch erschreckend. Darüber will ich sprechen mit Jost Bauch. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Bauch, Sie sind Soziologe. Man hört nicht mehr so viel von der Soziologie. Was ist denn das, Soziologie? Wir hören heutzutage vor allem von der Ökonomie.
Tja, was ist Soziologie? Fragen Sie einen Soziologen nicht, was Soziologie ist. Das ist sehr schwierig. Luhmann wurde das mal gefragt und er hat gesagt, das ist ganz einfach. Soziologie ist das, was Soziologen machen, wenn sie glauben, Soziologie zu betreiben. Hm. Nicht? Das kann man so sarkastisch etwas formulieren. Nein, Soziologie ist die Lehre von Kommunikation, nicht? Also von den Austauschbeziehungen der Menschen, sozialen Beziehungen, die Menschen eingehen, von eben gesellschaftlichen Beziehungen. Und im Grunde ist das Kommunikation.
Nicht? Also, aber das macht doch die Ökonomie alles. Wir sind Nutzenmaximierer, wir wollen ständig unseren ökonomischen Nutzen maximieren. Das rechnen doch die Ökonomen alles aus. Warum brauchen wir die Soziologie?
Ja gut, ob man die Soziologie braucht, das ist natürlich eine andere Frage. Und wenn man die Situation der Soziologie in den letzten Jahrzehnten, also nach den 68ern, betrachtet, kann man sich wirklich die Frage stellen, ob man sie braucht. Nicht?
Ja, und Sie machen ja eine andere
Soziologie. Ja, genau. Ich mache eine konservative Soziologie, eigentlich die Soziologie, wo sie herkommt. Mhm. Denn die Grundfrage der Soziologie war immer, wie ist soziale Ordnung möglich? Und Ordnung. Das ist eine konservative Fragestellung. Und so gesehen ist die Soziologie eigentlich eine konservative Wissenschaft und in Deutschland sowieso. Wenn man an die großen Soziologen denkt, Max Weber und so weiter, die waren alle vom Habitus konservativ.
Soziologie ist auch, kann man sagen, eine ziemlich deutsch geprägte Wissenschaft.
Das kann man so sagen. Also die amerikanische Soziologie wäre ohne die Webersche Handlungstheorie überhaupt nicht denkbar.
Sie haben beim großen Niklas Luhmann studiert, den habe ich auch in meinem Studium noch gehört, beziehungsweise von ihm gehört und gelesen. Ich habe ihn nicht persönlich gehört. Was war das für einer? Was hat der gemacht?
Das war ein Systemtheoretiker, der hat die Systemtheorie entwickelt, weitergeführt. Die ersten Anfänge waren ja in Amerika bei Parsons. Da hat er gehört und hat sich dann seine eigene Systemtheorie entwickelt. Und die gehört wohl, das muss man wohl sagen, weltweit zu den wichtigsten soziologischen Theorien, die seine Systemtheorie, nicht?
Er war so ein richtiger Gelehrter, der dann
in das war ein richtig
saß, kein Budget brauchte und einfach geschrieben und gedacht hat.
Der brauchte nur Zeit und Bleistift und Papier.
Selten geworden, die Sorte. Dann waren Sie Medizinsoziologe, Sie waren eine Zeit lang bei der Zahnärztekammer, waren dann außerplanmäßiger Professor an der Uni Konstanz, 14 Jahre lang. Und da hat man Sie rausgemobbt. Was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, also ich war ein ganz braver, lieber Gesundheits- und Medizinsoziologe und habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe mir das mal angeguckt, dieses Umlagesystem der Krankenversicherung. Und da habe ich festgestellt, bei der demografischen Entwicklung, so ein System, umlagefinanziertes Solidarsystem ist auf die Dauer nicht finanzierbar. Einfach deswegen, weil da müssen genug junge Leute nachkommen, um die Alten zu schultern. Das ist ein Generationenvertrag. So, und da habe ich dann gerechnet und mir das angeguckt und habe gesagt, das geht in die Hose. Und dann habe ich es gewagt, tatsächlich 2008 war das, ja, in der Jungen Freiheit einen Artikel zu schreiben, in welcher Gesellschaft werden unsere Enkel leben. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass es zu enormen demografischen Veränderungen kommt, Überalterung der Bevölkerung, Rentenversicherung unfinanzierbar, Krankenversicherung auch zunehmend unfinanzierbar. Das führt zu einer Katastrophe, zu einer gesellschaftspolitischen Katastrophe. Und dann habe ich es in der JF veröffentlicht. Und da war ich natürlich sofort persona non grata. Und dann fiel die Antifa Konstanz über mich her. Die Antifa Konstanz hat ein Problem. Sie kämpft gegen die Faschisten. Das Problem ist nur, in Konstanz gibt es keine. Ja. Also das ist natürlich für eine Organisation schwierig. Was soll die Feuerwehr, wenn es nirgendwo brennt? Nicht? So, das war natürlich das große Problem. Und dann haben die geguckt,
wo wurden sie dann?
Dann wurde einer ausgeguckt. Also allein die Tatsache, in der JF zu veröffentlichen, reichte. Und dann hingen dann überall Zettel an der Universität, an der Wand, Nazi-Dozent und all so ein Stutz. Völliger Unsinn. Also ich kam mir da schon wie ein verfolgtes Wild vor. Und der Versuch dann, dass die so sind, wie die sind, Kindsköpfe und so. Das Ärgerliche war, ich habe keine Rückendeckung gekriegt von der Universität.
Ja, wie war das mit den Kollegen, mit dem
Rektor? Ja, die waren weg.
Die waren ja braver Wissenschaftler, die haben geforscht, die haben was geschrieben. Ja, und dann muss man sich ja irgendwo, soll es ja sowas geben wie Freiheit vor Forschung und Lehre.
Hat es mal früher gegeben, so etwas, ja. Die waren abgetaucht. Der Versuch, auch mit dem Rektor zu reden, der hat sich permanent verleugnet. Mhm. Der war permanent auf Dienstreise, ich konnte machen, was ich wollte. Dann hat man sogar eine Juristin beauftragt, zu prüfen, ob man mir die Venia Legendi entziehen könne.
Die Lehrbefugnis.
Ja. Und dann hat die gesagt, nee, geht nicht, der ist bei uns habilitiert. Ne? So. Und so ist mir die nicht entzogen worden. Und aber ich hatte dann noch ein paar Mal Angriffe von der Antifa. Die haben dann die Stühle umgeschmissen oder haben an der Tafel Hakenkreuze gemalt und solche Scherze. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das wird mir jetzt zu heiß. Du lässt es. Du hörst einfach auf.
Das heißt, Sie haben sich früh pensionieren lassen.
Ich habe, als APL-Professor kriege ich ja sowieso kein Gehalt von der Universität, sondern ich habe nur sozusagen die Auslagen bekommen. Ne? Aber das hatte natürlich dann weite Auswirkungen auf Vortragstätigkeit, was ich sonst gemacht habe. Das war dann natürlich im Netz.
Das ist auch ökonomisch natürlich.
Und das war damals eine richtige Katastrophe, ja. Also die gehen an die Substanz. Also sie wollen so eine Person dann auch ökonomisch fertig machen, wenn es geht. Ne?
Und das ist jetzt schon über 10 Jahre her.
Ja,
das ist ja nicht besser geworden in Deutschland.
Nein, die Situation ist, aber ich bin natürlich jetzt, weil ich ja jetzt Rentier bin, bin ich da raus, ne, aus diesen. Aber ich bin mal gespannt, wenn dieses Buch, das dauert immer, die Damen und Herren von der linken Seite lesen ja wenig, nicht? Mhm. Das dauert jetzt eine Zeit lang, bis sie dieses Buch irgendeiner mal wahrgenommen hat. Und ich vermute, dass dann der nächste Shitstorm anrollt. Ja. Aber mittlerweile. Wer viele Stürme durchstanden hat, der ist relativ seefest.
Wir haben uns ja schon mal getroffen hier. Sie sind gelassen, Sie nehmen das so, wie es ist und machen da ihr Ding. Sie haben sich in der, da sind wir ja Kollegen oder Mitstreiter in der Desiderius Erasmus Stiftung, in der parteinahen Stiftung der Alternative für Deutschland, haben sich engagiert als Kuratoriumsmitglied. Warum machen Sie das?
Ja gut, also zunächst mal das Engagement für die AfD mit aller kritischen Distanz, die man zu jeglicher Partei braucht.
Sind parteilos, oder?
Nein, ich bin ja. Mhm. Also aber mit aller kritischen Distanz, und da läuft auch einiges schräg, was mich auch nicht wundert, weil das ist eine Neugründung. Ne? Man kann ja nicht erwarten, dass die da aus dem Stand so eine perfekte Organisation.
Ich habe es jetzt bei Plassberg gesehen, da fragte Plassberg den Herrn Meuthen nach dem Rentenkonzept, da haben Leuten gesagt, wir machen Parteitag dazu, die anderen haben 20 Jahre lang das vermurkst, sollen wir als neue Partei.
Ja, also absolut lächerlich. Und außerdem ist es völlig in Ordnung, nicht, dass man nicht sozusagen oft in die Welt kommt als Partei und sagt, wir zerschlagen den gordischen Knoten, sondern das sind natürlich auch parteiinterne Kämpfe und so weiter. Es gibt Flügel, klar. Das ist ein ganz normaler Prozess, den eine Partei letztlich durchmacht. Aber es gibt dann immer Leute, diese Bedenkenträger. Da könnte ja irgendwo in der letzten Ecke irgendwo noch ein Nazi sitzen oder so etwas. Ich meine, das ist doch sowas von lächerlich. Die Zeit ist reif. Wir können, auf was wollen wir noch warten? Also wenn wir jetzt nichts machen, wann dann?
Womit machen?
Also sich wehren gegen diese politische Entwicklung, die jetzt unser Land, nicht? Also durchflutet. Also die AfD ist eine Partei, die sich dagegen wehrt.
Wogegen genau?
Gegen diesen Linkstrend.
Linkstrend. Und das heißt?
Und das ist gut so. Und da muss man sich, und auch versucht in der Flüchtlingspolitik, da mal ein paar Dämme aufzubauen. Wenn wir das nicht tun, ist dieses Land kaputt. Also wir müssen uns jetzt wehren. In 20 Jahren ist die Sache gelaufen.
Und da sehen Sie in der Desiderius Erasmus Stiftung Möglichkeiten, Ihr...
Da sehe ich in dieser Stiftung, sehe ich eine, ja genau, dass man sozusagen als Wissenschaftler das eine oder andere da beiträgt. Was sie dann politisch draus machen, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit dort. Aber jetzt sind wir schon im Kernthema. Ich gehe mal ein bisschen in das Buch nochmal hier, Abschied von Deutschland. Es gab ja vor 2 Jahren einen Titel, der so ein bisschen in dieselbe Richtung ging. Das war ein ganz kleines Büchlein. Dies hier ist wesentlich ausführlicher. Wie gesagt, mit vielen, vielen durchaus auch tiefschürfenden Dingen. Also man muss es schon genau lesen. Man kann es gut lesen, aber man muss auch darüber nachdenken. Ich frage mal ein paar Dinge aus dem Buch. Sie sprechen am Anfang von einer Eliten- und einer Massengesellschaft. Darf man heutzutage überhaupt noch über Eliten sprechen? Sind Eliten nicht was Schmutziges? Gehören die nicht verboten sozusagen?
Also nein, also ich halte Elite schon für ganz, ganz, ganz wichtig. Luhmann sprach von Funktionseliten, nicht? Also wir haben nicht mehr den Adel, nicht, der sozusagen die Gesellschaft repräsentierte, als, sondern wir haben Funktionseliten. In der Wirtschaft gibt es Wirtschaftsführer, was weiß ich, und so weiter. Und die braucht natürlich jede Gesellschaft. Und ich bin auch darüber hinaus der Meinung, dass man eine Elite braucht, weil an was, bitteschön, soll sich die Masse orientieren, wenn nicht an irgendwelchen Eliten.
Aber ich dachte, die Masse entscheidet frei und souverän. Wir haben Demokratie, also jeder entscheidet für sich und da kommt da was raus.
Da kommt irgendwas bei raus, ja, das stimmt. Aber trotzdem, der Mensch braucht ja eine Orientierung, nicht? Er braucht eine Orientierung.
Ja, autoritär, was Sie
da
sagen.
Nein, das ist, eine, ja, oder meinetwegen ist es autoritär. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen irgendwie etwas brauchen, an dem sie sich Orientierung emporhangeln, nicht? Also es kann nicht sein, dass der Mensch sozusagen sich selbstzufrieden in die Ecke setzt. Das ist ja der Massenmensch. Den hat ja auch Oswald Spengler und auch der Ortega y Gasset so schön beschrieben. Der Massenmensch ist selbstzufrieden, ne? Der hockt da. Es ist noch immer Jotje Jange, wie der Kölsche sagt. So. Und dann hockt er da und ist zufrieden. Und das ist ein ja, ochlokratisch, massendemokratischer Lebensstil. Und der Elitäre ist, ich muss aus mir mehr machen. Also wenn ich eine Stufe erreicht habe, dann muss ich noch einen Step weitergehen. Ich muss aus meinem Leben, ich muss mein Leben gestalten, aktiv gestalten. Ich muss sozusagen, wenn ich relativ intelligent bin, habe ich die Pflicht, sozusagen an die Grenzen meiner Intelligenz zu gehen.
Und nicht kann ich doch irgendwie ein Selbsthilfebuch von irgendeinem amerikanischen Guru kaufen oder so?
Das kann man auch, aber das hilft natürlich nicht, sondern es geht ja um den Antrieb, es geht um den Selbstantrieb, solche Stufen der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu erreichen. Und das ist, wenn Sie so wollen, elitär. Das ist Adel, also im Sinne von...
Was haben wir denn für Funktionseliten in der Bundesrepublik?
Ja. Nein, wir haben immer noch Funktionseliten in der Technik, im Ingenieurwesen. Wir haben noch Funktionseliten in der Wirtschaft. Aber wir haben keine wirklichen Funktionseliten mehr in der Ochlokratie, also in der Massendemokratie. Ne? Also das politische Personal in Deutschland ist grausig, mit wenigen Ausnahmen abgesehen. Also das ist eben das Problem, dass... es viele Bereiche in unserer Gesellschaft gibt, wo diese Vermassung Platz gegriffen hat.
Ist denn das politische Personal bei den Nachbarn irgendwo besser? Frankreich vielleicht zum Teil?
Ja, also ob das besser ist, wage ich. Also, aber ich finde zum Beispiel auch in England, die haben schon eine gewisse politische Kultur, die sie da auch in der Brexit-Debatte. Ich weiß nicht, ob das in der Form in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt so möglich wäre, wie die diskutieren. Nicht? Aber auch da gibt es natürlich Vermassungserscheinungen, hat natürlich generell mit der Demokratie zu tun.
Sie sagen jetzt, Sie sprechen von Ortega y Gasset, ich habe Gustave Le Bon gesehen, die standen bei dem Bücherschrank meines Vaters, die durfte ich ziemlich jung lesen, von daher habe ich da ein bisschen... was von mitbekommen, aber was meinen Sie mit Massengesellschaft? Also ich meine, dass wir viele sind, kannst du...
Das ist klar.
Ochlokratie, also das ist auch ein Wort, was vielleicht nicht jeder gehört hat.
Ja, ja, das ist ja sozusagen, das ist ja dann eine Verfallsform, nicht? Also die Ochlokratie ist eine Verfallsform der Demokratie, nicht? Und also nochmal, Massen bedeutet das ist der Durchschnitt, ne? Der Homme moyen, Quetelet, das war der Franzose, der hat ja diesen Begriff Homme moyen, den Durchschnittsmenschen. Mhm. Es ist der Durchschnittsmensch, der herrscht. Politisch sowieso, ne? Wenn einer ein bisschen abweicht, Political Correctness, da haben wir das, ne? Abweichung vom Durchschnittsmenschen. Wir haben es im Lebensstil, in der Art, und wir kaufen die gleichen Produkte. Sie können in Deutschland, Sie fahren nach Bayern und gehen in die Innenstadt, da kommt Ihnen Lidl und sonst was entgegen. Sie fahren nach Norddeutschland. Ja, also das völlig Gleiche, die gleiche Soße überall und eigentlich in allen Bereichen. Und das meine ich mit Vermassung. Wobei Vermassung jetzt nicht die Masse von Mensch meint, sondern eben diesen Lebensstil, der sich permanent am vermeintlichen Durchschnitt orientiert.
Ja, man könnte sagen, viele würden sagen, das ist Demokratie.
Ja, nein, 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 nein. Also Demokratie ist ja, also erstmal ist es das freie Wort, ne? Die Diskussion, die Akzeptanz, das, was ja Voltaire gesagt hat, nicht? Wenn, was du sagst, halte ich inhaltlich für völlig falsch, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du das, was du sagst, weiterhin sagen kannst. Das ist Demokratie. Nicht? So. Und nicht, ja, das alle das Gleiche. Das Problem ist, sind natürlich die Medien. Nicht? Die führen dazu, dass der Mensch das Gleiche denkt. Die sind ja alle gleichgeschaltet. Nicht? Durch die Medien. Und die Medien sorgen dafür, dass eben gleichgeschaltet gedacht wird.
Ja, okay. Das ist ein weites Feld, aber da empfehle ich das Buch. Wir gehen mal zum anderen Thema. Globalisierung, dissoziative Gesellschaft, Demografie. Was trägt die Demografie, auch die Globalisierung, auch die dissoziative Gesellschaft zum Abschied von Deutschland bei, beziehungsweise was meinen Sie mit dissoziativer Gesellschaft? Das sind ja Soziologen, haben ja schon mal manchmal etwas
komplexere Art. Ja, es gibt ja verschiedene Begriffe, um den Zustand zu beschreiben, in dem wir uns befinden. Der einfachste ist die multikulturelle Gesellschaft. Dann gibt es den sehr viel besseren Begriff der Multiminoritätengesellschaft. Mhm. Das ist schon sehr viel exakter. Dann gibt es den Begriff der Parallelgesellschaft. Aber auch der ist mir viel zu friedlich, weil er unterstellt, naja, das sind dann eben, die leben dann parallel. Diese ethnischen Gruppen leben parallel nebeneinander und so schlimm ist das ja gar nicht. Ne? Nein, wir sind eine dissoziative Gesellschaft, das heißt, sie zerfällt, sie pulverisiert sich in verschiedene ethnische Gruppen, die miteinander in einem permanenten Kampf stehen. Nicht? Also dieses Nebeneinander ist im Grunde nichts anderes als ein permanentes Ringen. So, und das meine ich mit dissoziativ. Und die Politiker sagen das ja auch schon, dass jetzt die neue Ordnung darin besteht, dass wir die gesellschaftliche Ordnung permanent aushandeln müssen. Permanent neu. Ne? Also wenn jetzt meinetwegen die Volksgruppe, sage ich mal, der Türken größer wird, dann beanspruchen die auch mehr Macht. Und dann werden sie das auch versuchen umzusetzen. Und sollten sich jetzt meinetwegen nordafrikanische Bevölkerungsanteile hier vergrößern wegen Zuwanderung, dann treten die untereinander natürlich in Konkurrenz, versuchen bestimmte Bereiche der Gesellschaft zu okkupieren. Und das ist dissoziativ.
Na, Sie haben irgendwann an einer Stelle gesagt, dass also der moderne Staat, Nationalstaat, Sozialstaat, wie auch immer, nur deswegen möglich ist oder unter anderem deswegen möglich ist, weil tribale Strukturen zerschlagen werden. Jetzt haben wir ja die Rückkehr dieser tribalen Strukturen.
Genau, richtig. Also der moderne Staat ist nichts anderes als also Familienstrukturen, nicht? In Preußen das Indignatsrecht, nicht? Also es war tatsächlich so, dass die Landschaften, die haben sozusagen ihre Vertreter aus den Landschaften in den Ständeversammlungen und so weiter gehabt. Mhm. Und damit haben die natürlich die Region kontrolliert. Und das hat natürlich den Preußen, dem Berliner Zentralstaat nicht gepasst. Und dann hat Friedrich der Erste, der fing damit an, der hat dann Beamte oder alte Soldaten in diese Landratsämter gesetzt. Mhm. Bedingung war, dass sie nicht aus diesem Land kamen, weil sie dann sine ira et studio, ohne befangen zu sein, Politik gemacht haben. Und das war sozusagen die Entstehung ja, des Staatsprinzips, des Rechtsstaatsprinzips, war die Entstehung eines Flächenstaates, den es vorher in dieser Form gar nicht gegeben hat. Und das ist eine Evolution, die in Europa stattgefunden hat und die jetzt wieder rückgängig gemacht wird, wenn alles wieder tribalisiert wird. Nicht?
Aber wir versuchen das doch auf der europäischen Ebene, dass wir da schön zentral alles im Griff haben.
Ja, ja, klar. Man kann Strukturen so hochhängen, dass sie funktionslos werden.
Man kann, ja. Sie zitieren an einer Stelle, ich glaube Seite 76, Immanuel Kant, dass der also sagt, zu große Strukturen neigen zum Despotismus. Führen Sie das ein bisschen aus?
Na, ist ja völlig klar, nicht? Je größer eine politische Einheit wird, desto weniger Interaktionsfähigkeit hat die politische Führung mit der Bevölkerung. Ja? So. Völlig klar, dass eine Riesenbürokratie, die führt dann auch dazu, dass sie gar nicht mehr veranlasst ist, sich rückzukoppeln mit der Bevölkerung, wenn das so ein großer Laden ist. Nicht? Also der Nationalstaat ist deswegen ideal, weil er zwar groß ist, aber immer noch so klein ist, dass er den Menschen das Gefühl gibt einer Identität, was ganz wichtig ist. Er ist aber so groß, also er ist einerseits klein, um Identität zu stiften, er ist andererseits aber groß, um diese Identität als Souveränität zu bewahren. Wenn ich eine ganz kleine Einheit bin, dann werde ich überrollt, ne? Also Liechtenstein hätte alleine wahrscheinlich oder so keine Chance, die Schweiz auch nicht. Das heißt also, der Nationalstaat ist eigentlich die ideale Mischform, um Souveränität, Volkssouveränität, das kann man bei Schachtschneider ja sehr schön nachlesen, zu ermöglichen. Andererseits ist er aber immer noch klein genug, um den Menschen eine Behausung, ja, so etwas wie eine Behausung zu geben, weil der Mensch solche Identitäten braucht. Er kann nicht im luftleeren Raum existieren.
Abschied von Deutschland. Sie haben sich damit ja auch demografisch befasst, kulturell. Eine Kultur muss sich ja quasi reproduzieren oder muss die kulturellen Normen weitergeben. Und das sehen Sie gefährdet, bis schon zum Teil unwiederbringlich gefährdet. Wie kommen Sie drauf?
Ja, einmal durch diese Replacement-Migration. Also der Anteil der alteingesessenen Bevölkerung, der gemeinhin Deutsch, die Deutsch genannt worden sind, wird immer kleiner. Und ja, der Anteil,
unsere Werte an die neuen weiter.
Ja, aber das Problem ist, dass wenn der Anteil der Deutschen immer kleiner wird, die anderen wenig Veranlassung haben, das zu übernehmen. Weil, warum? Das wird dann auch tatsächlich ein multikulturelles Gemisch. Ein multikulturelles Gemisch werden. Nicht? Also der Anteil der althergebracht hier lebenden Deutschen, stammesgeschichtlich seit Jahrtausenden, kann man ja sagen, diese Bevölkerung wird zurückgedrängt werden, und zwar rapide. Das geht ruckzuck. Nicht?
Also bei den Neugeburten ist ja schon so, haben Sie da Zahlen so über den Kopf?
Also es ist so, dass jede Generation sich um ein Drittel, also jede Generation verkleinert sich um ein Drittel.
Ja.
In der Generation.
Der schon länger hier lebt.
Ja, der hier schon länger lebenden. So. Und gut, da müssen Sie einfach nur rechnen. Die Sachen beim Sarrazin, beim Herwig Birk, man kann das da im Einzelnen nachvollziehen. Nicht? Also es ist tatsächlich so, bei Herwig Birk ist es so, 2080 sind wir so weit, dass die Deutschen eine Minorität im eigenen Lande darstellen. Und damit werden sie natürlich die kulturellen Muster nicht, zumindest nicht in dem Maße weitertragen können, wie das bisher der Fall war. Nicht? Also es gibt drei Identitätsmarker für mich oder für Volk, Nation, Staat, wie auch immer. Das eine ist natürlich die stammesgeschichtliche Dimension. Da ist ein Volk in einem Raum seit Jahrtausenden ansässig mit positiven, negativen Seiten, klar. Ne? So, aber eben mit einer spezifischen Identität, die sich in dieser Geschichte auch mit der kollektiven Erfahrung da herausgebildet hat. Dann gibt es die Kulturen, also die allgemeine Kultur, die sich sozusagen um diese geschichtliche Dimension bildet. Und dann gibt es natürlich auch die politische Dimension. Nicht? Ein Volk muss den Willen haben, sich als ein solches zu konstituieren. diese drei Dimensionen, die müssen zusammenkommen. Und auf allen drei Ebenen kann man beobachten, geht es einen Berg runter. Nicht?
Ja, Sie schreiben, wir haben einiges an Kritik, zum Teil ätzender Kritik übrig für die Wertegemeinschaft und für die Moral. Was missfällt Ihnen an einer wertgebundenen Politik, an einer, wie Sie es nennen, Hypermoral?
Ja, das nenne ich nicht so, das sind Arnold Gehlen, also das ist der, das
war auch ein bekannter Soziologe.
Das war ein bekannter Soziologe, der hat diesen Begriff der Hypermoral ja letztlich geprägt. Also Wertegemeinschaft, ich habe nichts gegen Wertegemeinschaft, es ist nur so, der Glaube, dass man über eine Wertegemeinschaft, eine Nation konstituieren könne, das ist eben Unsinn.
Wieso das denn? Also ich meine, das hört man doch immer.
Ja, ist aber völliger Unsinn, weil wie soll das gehen? Nicht?
Also dann, ja, wir teilen Werte und damit sind wir.
Und damit sind wir, ja klar, ja, wunderbar. So soll das gehen. Ja, und dann kommt ein Amerikaner und er sagt, ich bin auch für Freiheit, Frieden und so weiter, und dann wird er so automatisch Deutscher oder was. Das heißt also, das Problem der Wertegemeinschaft ist, dass es kein Diskriminationskriterium gibt.
Ne? Also im Prinzip sind wir alle, egal wo wir sind, den Grundprinzipien der Menschenrechte zum
Beispiel. Sowieso, errichtet. Klar.
Und daraus kann ich nicht die Unterscheidung zwischen Nationen ableiten.
Überhaupt nicht, in keiner Weise. Oder es kommt jemand aus Afrika und der wird dann gefragt, bist du für Demokratie? Und dann sagt er ja. Dann ist er drin. Und dann sagt er nach 2 Stunden, ey, Spätsch, war aber nicht so gemeint. Wie will ich das kontrollieren? Also das funktioniert nicht. Mit der Wertegemeinschaft alleine komme ich nicht klar. Dass natürlich jede Gesellschaft Werte braucht, auf die sie rekurriert, auf die sie zurückgreift, ist natürlich selbstverständlich. Aber alleine reicht das nicht.
Sie haben hier ein Satz, da wird der eine oder andere schlucken, den müssen wir auch erklären. In einem Rechtsstaat gibt es keine Moral jenseits des Rechts.
Ja, das ist schachtschneiderisch formuliert, nicht? Weil das Recht ja schon die Moral inkludiert. Also ich kann nicht, wie soll ich sagen, ich kann nicht die Moral gegen Recht in Stellung bringen, was ja in der Flüchtlingspolitik gemacht worden ist. Nicht? Stegner und Co., die haben ja so etwas gesagt, die haben gesagt, was schert mich das Grundgesetz, da sind Menschen in Not.
Ja, Recht sozusagen als Destillat oder wie auch immer.
Ja, das, Moral. Also wir haben zum Beispiel ein Asylrecht und dieses Asylrecht ist hochmoralisch. Mhm. Ja, also weil es ja genau festlegt, dass wenn jemand bedroht ist, verfolgt ist, dass er dann das Recht auf Asyl hat. Das ist doch moralisch. So, und dieses Recht, dieses moralische, durchtränkte Recht, kann ich jetzt nicht mit subjektiver Moral des Augenblickes außer Kraft setzen. Nicht? So, das ist damit gemeint. Nicht?
Sie schreiben an einer Stelle, dass die Moral heutzutage vagabundiert. Was ist das denn?
Naja, sie hat keinen festen Punkt. Sie hat keinen festen Punkt mehr. Also zum Beispiel die Kirche. Das waren früher institutionelle Fixpunkte, wo sozusagen Moral, ich sag mal, fest betoniert war.
Die hatten die Moral gepachtet.
Die hatten die Moral gepachtet, wie auch immer. Ne? So. Ja. So. Und der Trick ist ja nun heute, kann man ja sehr schön sehen, wie kriege ich die Institution Kirche kaputt, indem ich sie als moralische Instanz zerstöre. Ne? Jetzt, diese ganze Geschichte jetzt mit dem Missbrauch da in der katholischen Kirche ist nichts anderes als der Versuch, die Leute regen sich zwar auf über diesen Missbrauch, mit Recht natürlich, aber es geht im Wesentlichen darum, die Autorität der Kirche kaputt zu machen, auch als moralischer Instanz. Also Moral ist etwas Subjektives heute. Und das war es früher nicht oder nicht nur. Moral ist immer subjektiv, klar. Aber es ist nicht alleine der Glauben und die Wertvorstellung des Einzelnen, sondern es hatte institutionelle Fixpunkte. Und die moderne Gesellschaft schmeißt sozusagen die Moral aus den Systemen letztlich heraus und jeder muss dann seine Eigenmoral basteln.
Ja, ist das nicht gut und richtig?
Ja, begrenzt, weil der Mensch braucht in seinem Verhalten Außenstützen. Wir können nicht, wir sind einfach viel zu schwach, um sozusagen aus. Deswegen bin ich ja konservativer. Also ich glaube an die Außenstütze von Institutionen. Ich kann als Person, als moralische Person zum Beispiel nichts werden ohne die Außenstütze der Institution Familie, nicht? Sozialisation, Erziehung, das ist eine typische Institution, die der Mensch braucht, um überhaupt zu sich selbst zu kommen, um diese Werte diese Selbstverwirklichungswerte, Individualität und so weiter, um die für sich zu reklamieren, braucht er Außenstützen.
Na, die 68er haben doch gesagt, weg mit allen
Augen, ja, natürlich.
Dann komme ich zu mir selber,
ja, ja.
Alles wegschmeißen.
Genau, das war natürlich der ganz große Fehler. Nicht? Und, oder das war falsch, politisch völlig falsch. Und das Ergebnis sehen wir heute. Nicht? Selbstbezogene, hedonistische Massenmenschen. Also wir drehen uns jetzt wieder im Kreise, wir kommen jetzt wieder dahin, wo wir vorne waren. Das sind Menschen, die ja ohne die sozusagen immer nur sozusagen auf sich selbst Bezug haben. Und die können dann auch gar nicht, verstehen dann auch nicht, dass es Leute gibt, die sowas sagen, ich liebe Deutschland. Ja? Ja? Dann kommen dann so blöde Sprüche, seine Frau kann man lieben, aber nicht Deutschland.
Das war, glaube ich, sogar Lübcke.
Ja, ja, aber natürlich völliger Blödsinn. Nicht? Man sagt ja auch, oh, ich liebe den Rotwein oder ich liebe, ja. Man kann viele Dinge lieben. Nicht? Also die Liebe ist sehr facettenreich und deswegen kann man natürlich sein Vaterland oder ich sage sogar, man muss das lieben. Wenn man das nicht tut, ist man verloren.
Ja, würde ich. Ich meine, ich bin mit zweiter Staatsbürgerschaft Amerikaner, also sagen Sie da mal, Sie lieben die United States nicht.
Ja.
Da war ich aber komisch angeschaut.
Love it or leave it.
Yes. ich möchte so langsam zum Schluss kommen, das Thema Moral nochmal. Sie haben dann ein Glossarium moralischer Kampfbegriffe, wo also quasi der Mainstream mit operiert und die haben Sie wunderbar auseinandergenommen. Ich möchte mal zwei davon herausnehmen. Eins ist der Populismus.
Ja.
Wieso ist das ein Kampfbegriff? Haben wir nicht wirklich dieses Entstehen des Populismus und ist das nicht was ganz Problematisches? Und
na, also wir sind ja eine Demokratie, nicht? Und in der Demokratie, Lateinkenntnis immer vorausgesetzt, Populus ist das Volk. So, und Populismus ist dem Volk aufs Maul geschaut. Und das soll also ein Kampfbegriff sein, wundere ich mich schon. Also kann es nicht sein, dass die das als Kampfbegriff verwenden, vielleicht die ein schräges Demokratieverständnis haben. Und tatsächlich ist es ja so, dass die teilweise zum Beispiel davon ausgehen, ich habe da ja verschiedene Autoren auch genannt, die behaupten zum Beispiel, es gibt kein Volk. Das Volk ist eine Imagination. Das Volk wird nur politisch mediatisiert in Institutionen. Also es gibt kein Volk irgendwie so. Und wenn man diese Vorstellung natürlich hat, dann hat man natürlich Probleme mit dem Populismus. Aber dann hat man auch Probleme mit der Demokratie. Denn die Frage ist, wenn es das Volk erst durch politische Institutionen hergestellt wird, was repräsentieren dann diese politischen Institutionen? Mhm. Nur sich selbst dann.
Da fällt mir doch noch was ein, und zwar, das haben Sie nicht in dem Buch, aber unsere Sprachkontrolleure wollen uns ausreden, vom System zu sprechen, weil das System im Moment ja auch zum Teil eine negative Konnotation hat. Was sagen Sie zu der Vokabel System?
Ja, als Systemtheoretiker, der ich ja nun mal auch bin, wir leben permanent in vielen Systemen.
Ja? Das System im Moment. Das System, das wird ja oft kritisch gebraucht und das erzählt man uns dann, das sei aber ganz böse, das dürfe man so nicht verwenden, so negativ, das ginge gar nicht.
Ja, das sind alles Kampfbegriffe. Ne? Man versucht sozusagen politische Alternativen damit tot zu machen. Und das ist genau mit den anderen Begriffen. Nicht? Also zum Beispiel Xenophobie, ne? Also Fremdenfeindlichkeit. Ne? Da wird so getan, als wenn die Leute, Phobie ist eine Krankheit, ne? Als wenn die psychisch krank sind. Ne? Oder Islamophobie. Ja? Die haben Angst vorm Islam, das ist eine Krankheit. Ja? Mit solchen Begriffen wird da hantiert, wenn Leute sagen, das ist eine andere Religion, die haben einen anderen Bezug zur Gesellschaft und das passt nicht so unbedingt zu uns und da wird es Probleme geben. Ja, das darf man nicht sagen, dann ist man islamophob. Welch ein Irrsinn. Ja? Und das geht natürlich genauso mit dem Menschenverachten, auch so ein netter Begriff. Nicht? Das ist menschenverachtend.
Daran jetzt falsch.
Ja, weil diejenigen, die das sagen, diejenigen, von denen sie behaupten, dass sie menschenverachtend sind, ja mit Menschenverachtung strafen. Das heißt, sie betreiben genauso Menschenverachtung, nur andersherum.
Mhm. Ja? Ja, jetzt, ja. Mhm. Ja, zum Schluss habe ich dann noch eine Frage an Sie oder ein paar Fragen im Bereich, was haben wir denn noch, was können wir machen? Sie haben zum Schluss einen ziemlich beißende Kritik an dem, was Herfried Münkler, mit dem ich auch schon mal zusammengeraten bin, Hofberichterstatter der Kanzlerin und auch medial relativ präsent, hat ja auch was geschrieben, wie man also jetzt Deutschsein definieren könne und so weiter. Das lehnen Sie ab, das ist Ihnen zu wenig. Was können wir denn tun und wie können wir mit dem, was wir noch haben, selbst wenn wir uns von Teilen Deutschlands verabschieden, wie können wir denn da weiterarbeiten?
Ja, also man muss natürlich versuchen zu retten, was zu retten ist, nicht? Und wahrscheinlich wird das gar nicht so viel sein. Also die Münkler-Position geht gar nicht, so unter dem Motto, es geht irgendwie weiter. Irgendwie, klar, es geht irgendwie immer weiter. Bloß die Frage ist, ist das Deutschland noch ein Land mit einer gewissen eigenen Identität, mit auch einer gewissen Stärke? Oder wird es völlig degradiert zur Peripherie und wir werden Spielball zwischen Amerika und China oder Ähnliches? Das trifft natürlich nicht nur auf Deutschland zu, sondern auf Europa. Das sind sozusagen die Alternativen. Und ich möchte eben gerne versuchen, so weit wie möglich Teile deutscher Identität sozusagen kulturell in die nächsten Generationen zu übertragen.
Haben wir solche Teile?
Jede Menge. Also gerade die deutsche Literatur, die Wissenschaft ist voll. 1928 waren, glaube
ich. Sie hier kann zitieren, mit dem Globalstaat, das geht ja gar nicht heutzutage.
Ja, klar. Das ist, ja, man kann alles Mögliche zitieren. Man kann auch Hegel nehmen, nicht? Das waren alles deutsche Philosophen. Und die haben Weltgeschichte ganz groß beeinflusst. Es gibt ein sehr schönes Buch von Wilhelm Wundt, Die Philosophie der Nationen heißt das. Ist völlig unbekannt. Und der hat eben nachgewiesen, dass die großen Nationen jeweils eine unterschiedliche Philosophie vermittelt haben. Nicht? Bei den Franzosen war es der Rationalismus, bei den Engländern war es der Empirismus, der Pragmatismus und beim Deutschen ist es der Idealismus und die Sittlichkeit ab Fichte. So, und das ist eine Verpflichtung, die wir Deutschen haben. Das zeigt sich beispielsweise im Ökonomischen, wird die Welt beherrscht von einem Laissez-faire-Kapitalismus, Finanzkapital, oder betreiben wir einen, eingehegten Kapitalismus, durch Sozialstaat eingehegt, sodass sozusagen wir nicht sozusagen total ökonomisch in diese Tausch- und Verwertungsrelation kommen. Die Frage ist, welche Form von Kapitalismus wird sich in den nächsten Jahrzehnten da durchsetzen beispielsweise? Und da sehe ich durchaus, dass wir Deutschen, nicht alleine, natürlich auch mit den Franzosen und Europäern, da durchaus einen Auftrag haben zu sagen, halt stopp. Es gibt da Grenzen und die Welt besteht nicht nur aus Profit und Finanzwirtschaft.
Also deutscher Idealismus, deutsche Sittlichkeit in die nächste Generation retten, auch in die praktische Politik wieder mehr hineinbringen, das wäre ein Ziel, das wäre was Erstrebenswertes. Dafür würden Sie gerne arbeiten auch.
Das tun wir.
Das tun Sie. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bauch, für das Gespräch. Freut mich sehr. Just Bauch. Abschied von Deutschland, hochinteressant. Ich empfehle es sehr. Bis zum nächsten Mal, Ihr Max Otter.